Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich zu unserem Mediencall begrüßen, verbunden natürlich heute mit dem Wunsch, dass es Ihnen allen gut geht und Sie und Ihre Angehörigen gesund sind. Es sind besondere Zeiten, in denen wir Ihnen heute die Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr unseres Geschäftsjahres 2020 vorstellen und erläutern. Natürlich sind auch die Geschäftsentwicklungen bei Metro wie bei allen anderen Unternehmen auch beeinflusst durch das Coronavirus, respektive die damit verbundenen Einschränkungen und Regulierungen. Insofern wird sich dieses Thema heute auch in den Erläuterungen im Call widerspiegeln. Wie Sie es kennen, wird zunächst unser Vorstandsvorsitzender Olaf Koch einen Überblick über das Quartal geben, dann für das Zahlenwerk an unseren Finanzvorstand Christian Bayer abgeben, um anschließend die Strategie der Metro darzustellen. Im Anschluss daran haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen loszuwerden. Und damit übergebe ich an Olaf Koch.
Ja, vielen Dank und guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Q2 2019-2020 Call. Wir haben eine Entwicklung in den letzten Wochen vollzogen, die natürlich auch bei uns geprägt war von Covid-19 und auch Spuren im Geschäft hinterlassen hat. Nichtsdestotrotz können wir, denke ich, mit voller Zuversicht berichten, dass wir auf der einen Seite absolute Kontrolle über das Geschäft haben und auch deutlich weniger negativ beeinträchtigt sind, wie man das vielleicht von außen vermuten würde. Auf der anderen Seite eine hervorragende Ausgangsbasis haben, was die Liquidität und die verfügbaren Mittel angeht und drittens auch an unsere Kunden uns noch stärker gebunden haben in dieser schwierigen Phase und damit auch sehr zuversichtlich in die Zeit auch dann nach Corona eintreten. Das Q2 selber war flächenbereinigt mit 2,3% deutlich stärker als Vorquartale und war ehrlicherweise vor Corona sogar auf einem Weg, eines der besten Quartale zu werden, das wir in der jüngeren Geschichte der Metro gesehen haben. Aber ab Mitte März haben wir natürlich auch dort dann negative Effekte gehabt. Das Ergebnis haben wir aber weiterhin auf dem Vorjahresniveau einpendeln können. Wir haben sehr, sehr früh angefangen, auf die Situation einzugehen. Das war sicherlich auch geprägt durch die Tatsache, dass wir die Erfahrung in China gesammelt haben, wie man mit Corona umgehen muss. Das hat sich sehr stark auf unsere Geschäftstätigkeit ausgewirkt, auf die Art und Weise, wie wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unsere Partner und unsere Kunden geschützt haben. Und auch das hat sich dann im weiteren Verlauf der Krise ausgezahlt. Wir konnten darüber hinaus von der vielfältigen Digitalisierung, die wir initiiert haben in den Vorjahren, auch jetzt zehren, in dem Maße, wie wir Kunden Möglichkeiten eröffnet haben, die es ihnen dann auch ermöglicht hat, Geschäfte weiter zu betreiben, auch in Zeiten, wo Restaurants für Gäste eigentlich geschlossen sind. Die Rolle als Partner der Wahl, die wir anstreben, haben wir sehr ernst genommen, auch wenn es darum geht, unsere Kunden dabei zu unterstützen, durch die Krise zu kommen und zum Beispiel auch auf staatliche Förderungsprogramme zurückzugreifen. All das werde ich nachher noch weiter im Detail erläutern. Wir sind in die Krise gegangen mit einem starken Liquiditätspolster und einer guten Bilanz und mit der abgeschlossenen Transaktion bezüglich des Mehrheitsverkaufs von Metro China haben wir jetzt nochmal erhebliche zusätzliche Mittel höher als 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Auch die werden die Handlungsfähigkeit der Metro AG deutlich stärken. Die ganzen Effekte, die sich allerdings dann ausgewirkt haben ab Ende März, haben schon dazu geführt, dass wir unsere Prognose zurückgenommen haben und erst dann wieder eine neue Prognose geben können, wenn wir wieder von klar planbaren Rahmenbedingungen ausgehen können. Das ist heute noch nicht der Fall, aber wir sehen, dass die Restriktionen langsam aber sicher gelockert werden und so sollten wir dann auch einen Weg zurück zu einer neuen Normalität in der nahen Zukunft dann auch sehen. All das führt dazu, dass wir in der aktuellen Situation sehr zuversichtlich sind, dass wir aus dieser Krise durchaus gestärkt herausgehen können. Um das Ganze auch mit finanziellen Kennzahlen zu belegen, würde ich jetzt das Wort an Christian Bayer übergeben, der mit Ihnen durch die wesentlichen Q2 und Halbjahr 1 Zahlen gehen wird.
Ja, vielen Dank, Olaf, und guten Morgen auch von meiner Seite. Ich gehe gerne auf die finanzielle Performance ein. Dabei fokussiere ich mich auf die fortgeführten Aktivitäten. Olaf Koch wird später noch etwas zur sehr guten Entwicklung bei Real sagen. Wenn wir auf der Seite 6 insbesondere zunächst darauf schauen, dass das Quartal 2 eigentlich durch drei ganz, ganz unterschiedliche Phasen ging, ist es hier, glaube ich, nochmal wichtig darzustellen, in welche Richtung sich die unterschiedlichen Kundengruppen je nach Zeitphase dann auch dargestellt haben. Die erste Phase ist quasi vor der Covid-19-Situation, das heißt einer Entwicklung zwischen Januar und so Ende Februar diesen Jahres. Die Mitte, Beginn Covid-19-Krise und dann die gesetzlichen Restriktionen in immer mehr Ländern ist dann von Anfang März bis circa Mitte März verlaufen. Und ab Mitte März sehen wir ja dann auch in nahezu allen unseren Ländern extreme Verbreitungen von Covid-19 und auch extreme gesetzliche Restriktionen, die an vielen Stellen andauern, an anderen Stellen jetzt auch langsam mit Visibilität wieder aufgehoben werden. Wenn wir auf die Entwicklung schauen vor dem Covid-19-Ausbruch hier in Europa, haben wir eine sehr gute Entwicklung bei Horeca und auch Tradern gehabt, weitaus stärker, als wir das im ersten Quartal gesehen haben. Und dazu trägt auch in signifikantem Umfang, insbesondere vor Covid, die Entwicklung in Russland bei, die sich sehr gut dargestellt hat und auch weiterhin darstellt. Auf der Mitte sehen wir dann eben die Situation ab Anfang März, in der dann immer mehr Restaurateure auch entweder weniger Kunden hatten und oder eben auch gesetzlichen Restriktionen dann unterworfen waren. Damit haben wir auf der Horeca-Seite ab diesem Zeitpunkt auch strukturell Umsatz verloren. Die Trader waren durchaus positiv und die SCOs waren extrem stark positiv, weil es hier dann eben auch stark in die Hamsterkäufe ging und insbesondere dort unsere Situation bei der Metro bezüglich eines sicheren Umfeldes, einer hervorragenden Qualität, aber auch der Möglichkeit, den Einkauf in einem Touchpoint mit einem Retailer, Wholesaler entsprechend abzuschließen, gegeben haben. Von daher war die Phase sicherlich durch sehr großes Wachstum geprägt. Und seit Mitte März sehen wir dann eben, dass die Horeca-Industrie weitestgehend zum Erliegen gekommen ist, auch mit den gesetzlichen Restriktionen. Trader sind weiterhin leicht positiv und auch bei den SCOs haben wir sehr starke Entwicklungen, die wir auch weiter im April entsprechend wahrgenommen und gesehen haben auf der Seite. Nichtsdestotrotz, um auch dann entsprechend dagegen zu arbeiten, dass wir durchaus ab Mitte März relevante Umsatzverluste entwickelt haben, haben wir natürlich sehr frühzeitig auch Gegenmaßnahmen auf Länder- und auch auf Gruppenebene eingeleitet, worüber Herr Koch später noch berichten wird. Mit dieser Einleitung gehen wir gerne auf die folgende Seite, auf der die Zahlen nochmal aufgelistet sind. Während wir jetzt die drei ganz unterschiedlichen Kapitel des letzten Quartales gesehen haben, sieht die Entwicklung dann weitaus unspektakulärer aus, um nicht zu sagen auch sehr gut. Der flächenbereinigte Umsatz mit 2,3% Wachstum ganz relevant oberhalb des ersten Quartales und damit auch im gesamtersten Halbjahr im Rahmen unserer Guidance, die wir Anfang April dann zurückgezogen haben. Aber im ersten Halbjahr wurde sie sowohl auf der Umsatz- als auch auf der EBITDA-Seite vollumfänglich erfüllt. Bezüglich der Entwicklung in den Märkten sind wir extrem gut unterwegs, weil natürlich hier die Menschen in die Stores auch derzeit kommen. Mit 3,8% Wachstum sehen wir hier ein sehr starkes Wachstum in Q2 im Cash-and-Carry-Bereich, während auf der Belieferungsseite, wo wir ja immer im niedrig zweistelligen Bereich gewachsen sind, wir eben erstmals jetzt Umsatzrückgänge verzeichnen. Das liegt natürlich ganz besonders daran, dass die Belieferung Richtung Horeca dann weitestgehend auch ausgesetzt ist. Bezüglich der EBITDA-Entwicklung sind wir hier ungefähr auf Vorjahr mit einer leichten Steigerung unterwegs. Dort sind insbesondere die Länder und Regionen dann auch stark als Beiträger unterwegs, die auch auf der Umsatzseite profitieren, während Westeuropa eben dann eher negative Effekte diesbezüglich sieht. Wenn wir dann auf das gesamte EBITDA schauen, das heißt inklusive der Transformationskosten, die wir angekündigt hatten, die 45 Millionen Euro im Quartal 2 betragen haben, haben wir hier entsprechend eine Reduktion und auch, weil wie geplant keine Immobilientransaktionen im Q2 angefallen sind. Schauen wir dann aber nochmal spezifisch auf die regionale Entwicklung. Hier nochmals Länder mit hohem Umsatzanteil bei SCOs und Tradern wachsen besonders und zeigen dann auch ein stark verbessertes EBITDA. Das trifft insbesondere auf Deutschland, auf Russland und auf Osteuropa zu. Wenn wir auf Deutschland schauen, haben wir hier ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 4,8% entsprechend in der Entwicklung und sehen hier weiter, dass wir auch ein Wachstum erreicht haben auf der Seite bezüglich des EBITDA. Die Zahl ist besser als das hier dasteht, die erwähnen wir gleich nachher entsprechend nochmal. Bezüglich der westeuropäischen Umsatzentwicklung sehen wir, dass wir entsprechend eine Entwicklung haben, dass der Umsatz um 6% entsprechend zurückgeht. Die bereinigte EBITDA-Zahl, die wir hier sehen, ist bei 23 Millionen Euro und damit durchaus relevant unter dem Vorjahr, ca. 30 Millionen unter Vorjahr. Die Zahl für Deutschland ist, wir sind plus 11 Millionen gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Allerdings, weil das Quartal 2 eben ein sogenanntes kleines Quartal ist, ist der Gesamt-EBITDA-Betrag hier negativ. Aber es ist nicht das Delta, sondern entsprechend die absolute Zahl. Bezüglich Russland sehen wir eine sehr gute Entwicklung. Wie gesagt, bereits vor Corona, aber auch im März, wo durchaus dort auch Hamsterkäufe getätigt wurden und insbesondere das Markenversprechen von Metro bezüglich Sicherheit und Qualität auch sehr gut funktioniert hat. Mit dem EBITDA, was wir hier sehen, 37 Millionen Euro, sind wir auch hier 11 Millionen Euro, 4 Millionen Euro entsprechend über Vorjahr, während wir in Osteuropa ein sehr starkes Wachstum haben und dort nochmals 11 Millionen Euro darauf legen konnten. In Asien haben wir eine Entwicklung, die flach ist auf dem Umsatz, auf dem EBITDA durchaus negativ. Das resultiert insbesondere daraus, dass unser Geschäft von CFF, Classic Fine Food, natürlich in die Gastronomie beliefert und hier bereits seit Anfang des Quartals 2 massive Einschränkungen hatte, sowohl in Hongkong als auch in den anderen großen Städten, in denen wir dort im Wesentlichen im asiatischen Raum unterwegs sind. Damit insgesamt gutes Wachstum mit 2,3%, auch sehr gute Entwicklung in Deutschland, Russland und Osteuropa bezüglich des Ertrages. Westeuropa und Asien haben hier eben einen negativen Effekt auf das EBITDA, was am Ende dann balanciert und im Rahmen der Erwartungen sich darstellt. Gehen wir dann abschließend auf die Entwicklung vom EBITDA zum EPS ein. Wir starten auf dieser Seite mit dem EBITDA Gesamt. Das heißt, hier sind die 45 Millionen Euro Transaktionskosten abgezogen und entsprechend auch die Immobilienerträge, die im Vorjahr mit über 30 Millionen aufschlugen, in diesem Jahr nicht angefallen. Wir haben dann Abschreibungen auf der einen Seite bezüglich CFF. Das hatte ich vorhin erwähnt, dass die Situation dort sicherlich unter Druck ist und die Recovery dort auch dann entsprechend in die Goodwill-Planungen inkludiert wurde. Und auf der anderen Seite haben wir auch weitere höhere Investitionen in IT, bei denen die Abschreibungsdauern durchaus kürzer sich gestaltet. Zins- und Beteiligungsergebnis hat sich positiv entwickelt aufgrund niedrigerer Finanzierungskosten. Und auf dem übrigen Finanzergebnis sehen wir hier einen Effekt, der nicht cashwirksam ist, allerdings durch IFRS 16 eine relativ hohe Volatilität ausweist, weil eben auch Fremdwährungsmietverträge entsprechend hier dann zum Quartalsende bewertet werden müssen. Und dadurch, dass sich durch die Corona-Situation eine massive Dislokation am Wechselkursmarkt dargestellt hat, insbesondere beim Rubel, der sich im zweiten Quartal um 25% alleine abgeschwächt hat, gibt es hier eine Volatilität, die durchaus auch in die andere Richtung gehen kann und die wir, soweit das ökonomisch auch sinnvoll ist, sehr stark managen. Bezüglich des Gesamt-EPS dann mit einer Steuerquote, die sich erwartungsgemäß entsprechend auch erhöht hat, sind wir dann im zweiten Quartal bei minus 32 Euro Cent im Vergleich zu minus 16 Euro Cent, die wir entsprechend im Vorjahr gesehen hatten. Lassen Sie mich abschließend noch mal erwähnen, was Olaf Koch vorhin sagte bezüglich der Liquiditätssituation. Hier sind wir aus dem Quartal in einer sehr komfortablen Situation herausgegangen. Wir hatten über 600 Millionen Euro als Liquiditätsposition in der Kasse. Wir haben weiterhin über 1 Milliarde Euro committete Fazilitäten, auf die wir jederzeit Zugriff haben und haben eben dann im der zweiten Hälfte des April die China-Transaktion abschließen können, um dort nochmal über 1,5 Milliarden Euro entsprechend Liquidität zusätzlich zu bekommen, sodass wir uns sehr komfortabel fühlen, durch die Krise hier sehr stark entsprechend auch durchzukommen und natürlich auch auf dem Wege an Opportunitäten arbeiten, wie wir auch an Wachstumsthemen partizipieren können. Damit übergebe ich gerne zurück an Olaf Koch für das strategische Update.
Ja, vielen Dank, Christian. Und lassen Sie mich zu Beginn ein paar Worte über Real sagen. Wir haben eine außerordentlich positive Entwicklung von Real verzeichnen dürfen. In den letzten Wochen des Monats März hatten wir auch schon durchaus durch Corona unterstützte Umsatzgewinne. Und viele von Ihnen beobachten ja Real jetzt auch schon eine ganze Weile einen Wert. Beim flächenbereinigten Umsatz von 8,7% hatten wir sicher so schon lange nicht mehr. Das wirkt sich dann auch in der Profitabilität aus, die deutlich angestiegen ist. Real hat sicherlich gerade in dieser Krise ein sehr attraktives Format angeboten, in dem man in einer großen Fläche eben auch einkaufen kann und weiterhin den Abstand halten kann zu anderen Kunden. Auf der anderen Seite war natürlich das umfangreiche Non-Food-Sortiment sicherlich ein attraktiver Frequenztreiber. Und dieser Trend hat sich im April fortgesetzt und reicht auch bis in den Mai rein. Sicherlich wird sich der Trend etwas dann abflachen, in dem Maße, wie jetzt alle anderen Handelsformate letztendlich auch wieder an das Netz gehen. All diese Erträge werden voll konsolidiert bei der Metro AG bis zum Closing. Und wir werden mit dem Closing dann im Juni rechnen dürfen, denn wir haben nun mehr alle notwendigen Voraussetzungen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Montag seine Freigabe erteilt. Insofern gehen wir von einem Closing Anfang Juni aus. Das sollte uns dann einen Mittelzufluss von 300 Millionen Euro noch zusätzlich ermöglichen. Kommen wir dann zum Großhandel. Hier haben wir eine Strategie, die sich auf drei Säulen beruft. Und zwar erstens unseren Leuten, und zwar den Leuten sowohl bei uns im eigenen Betrieb als auch den Menschen, die uns helfen, den Partnern, die wir brauchen, um die Kunden zu bedienen, aber selbstverständlich auch unsere Kundinnen und Kunden. Deswegen war der Schutz der Gesundheit und der Sicherheit an oberster Stelle von Anfang an. Das zweite war der Aspekt des Erhaltens, der Tragfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit von vorrangiger Bedeutung, nämlich sicherzustellen, dass wir eben halt auch wirtschaftlich die richtigen Weichen stellen. Und drittens sehen wir in der Krise eine signifikante Chance, auch weiter zu wachsen. Und auch darauf haben wir uns sehr früh schon vorbereitet. Und ich würde kurz in das ein oder andere Detail hier noch einsteigen. Hier sehen Sie eine Reihe von Beispielen, wie wir unmittelbar schon im März dafür gesorgt haben, dass unsere Mitarbeiter entsprechend ausgestattet werden, dass wir ganz klare Verfahrensanweisungen haben, wie wir in den Märkten zu operieren haben, um eben auch die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Wir haben in allen Ländern sogenannte Krisenkomitees, die täglich tagen und auch mit dem internationalen Komitee da zusammenkommen. Wir haben heute eine sehr, sehr geringe Anzahl von Covid-19-Fällen in der eigenen Belegschaft, trotz der Tatsache, dass wir über 80.000 Kolleginnen und Kollegen haben. Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen, damit auch der Kunde sich wohlfühlt und sicher fühlt. Und wir durften glücklicherweise über 90% unserer Märkte, über 95% unserer Märkte offen halten. Und auch das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass auch die Behörden sehr wohl gesehen haben, dass wir sehr früh mit der Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen gestartet haben. Alles in allem ist das die Voraussetzung, dass wir den Betrieb so weiter fortführen konnten, wie wir es dann getan haben. Und selbstverständlich mussten wir dann auch die Kapazitäten anpassen. Das heißt, wir haben auf der Kostenseite, sowohl auf der Personalseite als auch auf der, ich sag mal, Allgemeinkostenseite, sehr früh angefangen, die Situation anzupassen. Wir haben auch Kurzarbeit angemeldet, dort, wo es notwendig war und angemessen war, zum Beispiel bei den reinen Zustellungsgeschäften oder im Süden Europas, wo wir tatsächlich erhebliche Umsatzrückgänge verzeichnen mussten. Wir haben die Situation in den Märkten entsprechend adjustiert, das heißt, wir haben Öffnungszeiten angepasst, aber auch zum Beispiel gewisse Abteilungen dann ab Ende März tatsächlich auch geschlossen, wie zum Beispiel die Ultrafrische, in der wir sonst eine deutlich zu hohe Verderbquote hätten erleiden müssen. Wir haben auf der Produktverfügbarkeitsseite unsere internationalen Netzwerke stark ausspielen können und sind damit auch in der Lage gewesen, ein hohes Maß an Produktverfügbarkeit auch gerade von den kritischen Produkten sicherzustellen, was unsere Kunden sicherlich auch sehr geschätzt haben. Und nicht zu guter Letzt, wir haben sehr früh angefangen, uns auf das ganze Thema Cash zu konzentrieren, sowohl in Bezug auf die Ausgaben, was die Investitionen angeht, als auch die Steuerung der Bestände. Was aber für uns die eigentlich ermutigendste Situation ist, dass wir mit allen drei Kundengruppen eine deutliche Intensivierung verzeichnen durften in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Bei der Gastronomie ist es so, dass wir von vornherein versucht haben, uns auch als Partner in der Krise zu präsentieren und zu helfen, wie man ein Krisenmanagement in einem Restaurant betreiben sollte. Das haben wir mit direkter Beratung gemacht, aber auch mit Hotlines, die rund um die Uhr erreichbar waren, wo sich dann Gastronomen auch melden konnten, auch letztendlich, um dann zum Beispiel auf staatliche Programme zurückgreifen zu können. Wir haben nichts unterlassen, um dem Restaurateur zu helfen, neue Geschäfte zu entwickeln, wie zum Beispiel durch eine kostenlose Bestellfunktion, die wir über unsere digitale Plattform anbieten, als eben auch die Möglichkeit, bei der Zustellung von Gerichten aktiv werden zu können. Diese Dinge sind in den letzten Wochen rasant gestiegen und werden sicherlich auch einer der Trends bleiben nach der Krise. Darüber hinaus haben wir uns sehr stark engagiert, auch auf politischer Ebene, um für unsere Kunden ganz klar zu signalisieren, wir setzen uns für die Interessen der Gastronomie ein, auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Und ich glaube, dass auch das ein Thema ist, das uns weiter begleiten wird. Denn diese Branche braucht mehr Gehör, wenn es auf die Abwägung von Maßnahmen angeht und auch bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung dieses doch sehr großen Sektors, der europaweit über 1,8 Millionen Unternehmer vertritt und in Europa 420 Milliarden Umsatz darstellt. Wir haben dann auch schon die notwendigen Maßnahmen vorbereitet und auch jetzt schon Umsetzung, um dem Restaurateur zu helfen, seinen Betrieb wieder aufzuladen sozusagen mit Ware und dann in den Betriebsmodus zu gehen. Der wird nicht so schnell verlaufen, der Prozess, aber wir sehen jetzt schon die Fakten dafür, dass dies jetzt passieren wird. Mit den unabhängigen Händlern haben wir unsere Kollaboration weiter intensivieren können. Gerade in der Phase der Krise sind die sogenannten Neighborhood Stores, also die kleinen Lebensmittelhändler, die um die Ecke ihre Ware anbieten, durchaus in der Relevanz gestiegen. Da haben wir vor allen Dingen in Zentralosteuropa weiter uns stark engagiert, aber auch in Asien, zum Beispiel in Indien, wo wir essentiell waren dafür, dass Kiranas überhaupt noch Ware bekommen konnten, da dort die Bewegungseinschränkungen so hart waren, dass zum Teil dort gar kein Einkauf mehr getätigt werden konnte. Wir werden unser Franchise-Modell weiter ausbauen, das wir in den letzten Jahren erfolgreich schon auf mittlerweile 500 Millionen Euro Umsatz hochgefahren haben. Aber wir haben auch in der Krise gemerkt, dass sogenannte B2B2C-Kooperationen, also mit Unternehmen, die Lebensmittel zum Kunden ausliefern, durchaus attraktiv sind, wenn diese alternativen Händler sozusagen ihre Ware bei uns beziehen. Dann will ich nicht verhehlen, dass wir natürlich unseren strategischen Fokus weiterhin auf Horeca, also Gastronomie und unabhängige Händler legen werden. Aber die sogenannten komplementären Kunden, SCOs, haben sich in dieser Krise als außerordentlich relevant dargestellt. Und das führen wir vor allen Dingen darauf zurück, dass sie in dieser Krise Metro wiederentdeckt haben und eine andere Metro wiederentdeckt haben, als die, die sie vielleicht vor Jahren besucht haben, nämlich ein Unternehmen, das Zugang zu Top-Qualität und einer Breite von Waren ermöglicht, die gerade jene Menschen so suchen, die eine Faszination haben für Lebensmittel. Wir haben also viele Kunden reaktiviert, aber auch etliche neue Kunden gewonnen und das natürlich auch im Kontext der temporären Öffnung für Endverbraucher, wie geschehen in den Niederlanden, in Österreich, aber auch vereinzelt in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und in Mecklenburg-Vorpommern. All das werden wir mitnehmen in die Zeit nach Corona, denn wir wollen auch diese Kunden weiter gerne bei uns bedienen und empfangen. Allerdings werden wir nicht den Fehler machen, wieder auf die alte SCO-Schiene einzusteigen, indem wir wieder Kühlschränke und Fernseher in die Werbung stellen und so tun, als wären wir ein SB-Warenhaus, denn das sind wir nicht. Wir schauen deshalb mit großer Zuversicht in die Zukunft. Wir sind uns sehr klar darüber, dass natürlich Covid signifikante Beeinträchtigungen in der Horeca-Branche hat. Aber es ist eindeutig so, dass der Trend hin zu hochwertigen Lebensmitteln eher sogar nochmal zugenommen hat. Und wenn man sich etliche Berichte und Studien anschaut bezüglich der Dinge, die die Menschen am meisten vermissen, dann ist es das Ausgehen, das gemeinsame Genießen von Mahlzeiten, das gemeinsame Verbringen von Zeit in einem Restaurant, in einem Bistro, in einem Café. Das wird aus unserer Sicht sogar nach der Krise wahrscheinlich sogar eher nochmal dynamischer ansteigen, wenngleich die Restriktionen diesen Prozess erstmal verlangsamen werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir von einem Tag auf den anderen die gleichen Volumina haben wie vorher. Aber gerade das ist aus unserer Sicht dann eben die Stunde, in der eine flexible Struktur, in der man Cash-and-Carry-Stores hat, die Belieferung hat, aber eben halt auch den breiten Blumenstrauß an Dienstleistungen und digitalen Lösungen, die wir unter Wholesale 360 vermarkten, dass sich das als ideale Kombination jetzt ausweist. Deswegen fühlen wir uns in dieser aktuellen Situation natürlich wie jeder andere auch stark betroffen und wir gehen auch davon aus, dass die, sag mal, Restriktionen durchaus noch eine Weile anhalten werden. Aber wir gehen eben auch mit einer sehr großen Zuversicht in die kommenden Wochen und Monate, weil wir auf der einen Seite mit dieser Krise sehr effektiv umgehen können und auf der anderen Seite die Voraussetzung haben, jetzt in dieser anstehenden Phase der Wiedereröffnung dann auch das Wachstum zu beschleunigen. Und das, meine Damen und Herren, ist Fakt. Wir haben jetzt Klarheit über die Wiedereröffnung der Gastronomie in etlichen Regionen Europas, noch nicht in ganz Europa, aber doch in vielen relevanten Märkten für die Metro und damit auch die Zuversicht, dass wir jetzt ab heute auch wieder einen Anstieg der Horeca-Umsätze sehen können. Damit wir da erfolgreich durchkommen und damit wir das Maximum für unsere Kunden tun, aber auch für unsere Partner im Großhandel, gibt es nur einen Erfolgsfaktor, der zählt. Und das sind die Kolleginnen und Kollegen. Und das nur mal als Illustration einer Initiative innerhalb unseres Unternehmens, wo wir, egal wo man heute arbeitet, ob im Homeoffice, ob im Depot oder im Store, wir damit illustrieren, nur gemeinsam sind wir so stark, wie wir es sind. Und das ist ein Beispiel einer Initiative, nennt sich die Metro Photo Wall, wo wir die Kolleginnen und Kollegen gebeten haben, ihre Bilder einzureichen. Und dieses Bild wächst mit jeder Stunde. Und ich freue mich drauf, wenn es dann tatsächlich mal dann auch fertig ist. Ja, damit komme ich zum Ende meiner Ausführung. Und Herr Bayer und ich stehen jetzt für Sie für Fragen zur Verfügung.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie jetzt Stern und 1. Einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage kommt von Frank Messing vom WAZ. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen, Herr Koch. Habe ich Sie jetzt gerade richtig verstanden, dass Sie am Endkundengeschäft festhalten wollen? Ich habe gerade in so einer Werbung im Radio gehört, dass das jetzt hier in NRW nochmal um eine Woche verlängert wurde, dass die Endkunden bei Ihnen einkaufen können. Streben Sie da an, das auf Dauer so zu machen?
Nein. Also wir haben die temporäre Öffnung natürlich jetzt auch genutzt, um Menschen auf uns aufmerksam zu machen, die vorher nicht beim Metro einkaufen konnten, die vielleicht aber auch einen Gewerbeschein haben und durchaus in der Lage wären, bei uns zu kaufen und das vielleicht gar nicht gewusst haben. Für solche Kunden sind wir natürlich weiterhin dann auch gerne vor Ort und stehen da zur Verfügung. Aber nein, wir wechseln unser Modell nicht auf ein Endkonsumentengeschäft, sondern das ist nur temporär befristet. Und das gilt sowohl in Österreich als auch in den Niederlanden als auch hier in Deutschland. Diese Fristen laufen dann im Laufe des Monats Mai aus.
Ja, okay. Dankeschön.
Die nächste Frage stellt Annette Becker, Börsenzeitung Rhein-Ruhr Redaktion. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Guten Morgen, wenn ich darf, würde ich gleich mehrere Fragen stellen. Zunächst mal einfach nur eine Verständnisfrage. Die neue Leasingbilanzierung, ist es korrekt, dass Sie die Vorjahreszahlen angepasst haben? das ist einfach nur eine Verständnisfrage. Dann schreiben Sie im Zwischenbericht, dass vorgesehen ist, dass Sie höhere Einzelwertberichtungen auf Forderungen von Lieferanten vornehmen werden. Können Sie da mal ein paar Takte sagen, um welche Größenordnung geht es da? Dann wüsste ich gerne, ob Sie schon Wertkorrekturen auf Ihre Vorratsbestände bei verderblichen Waren vornehmen mussten, wenn ja, in welcher Größenordnung. Und zuletzt noch die Frage, glauben Sie denn, dass im Gesamtjahr ein Weg an einen Verlust nach Steuern vorbeiführt?
Ja, gehe ich gerne darauf ein. Bezüglich der Leasingbilanzierung, ja, es ist korrekt, auch das Vorjahr wurde entsprechend zur Vergleichbarkeit angepasst. Ist sicherlich dann auch wichtig, das entsprechend darzustellen. Ich glaube, ein Punkt, wenn Sie auf das Gesamtergebnis für die Metro-Gruppe inklusive der nicht fortgeführten Bereiche schauen, ist es wichtig, einen Punkt im Hinterkopf zu haben. Wir hatten im letzten Jahr eine umfassende Abschreibung auf Real von 385 Millionen Euro im zweiten Quartal. Diese hat sich aufgrund der Anwendung der IFRS 16 Leasingbilanzierung nahezu neutralisiert auf der Seite. Das heißt, da kommt ein Bild heraus, was ohne IFRS 16 andersrum ausgesehen hätte, weil wir durchaus signifikante Verbesserungen in der nicht fortgeführten Bereich haben, der dann auch positiv relativ beigetragen hätte zur Gruppe. Das ist, glaube ich, einfach nur auf diese spezifische Frage, Frau Becker, ein wichtiger Punkt. Aber ansonsten ist nach allen Regeln der Kunst das letzte Jahr auch entsprechend aus Konsistenzgründen für IFRS 16 Leasingbilanzierung angepasst. Bezüglich der Situation rund um die Themen der Einzelwertberichtigung, hier geht es ja im Wesentlichen um die Forderungen an Kunden. Hier hatten wir per Ende Q2 ca. 350 Millionen Euro Accounts Receivable an die Kunden gegeben, quasi Kundenkredite. Hier sehen wir durchaus natürlich ein reduziertes Zahlungsverhalten, was zunächst mal auf eine Cashflow-Situation bei unseren Kunden zurückweist. Hier gehen wir natürlich damit um, dass wir unsere Kunden, sofern das möglich ist, unterstützen, hier ihr Geschäft aufrechtzuerhalten und das entsprechend dann darzustellen. Aus einer Gewinn- und Verlustperspektive haben wir allerdings jetzt im zweiten Quartal circa 10 Millionen Euro entsprechend dann abgewertet auf dieser Seite. Und bezüglich der Vorratsbestände, auch dort war das letzte Quartal sicherlich intensiv, weil wir natürlich auch einzelne Abteilungen geschlossen haben, hier insbesondere die Fischabteilungen in einigen Ländern in relativ flächendeckend. Das führt dann zu Abschreibungen von Vorratsbeständen, auch im Rahmen von ungefähr 10 Millionen Euro, die wir hier im Q2 gesehen haben.
Ja, was die Gesamtergebnisentwicklung angeht, Frau Becker, ist es so, dass wir jetzt einen Monat hinter uns haben, in dem wir tatsächlich diese schon prognostizierte Umsatzrückgangsentwicklung hatten, die natürlich dann auch in der Ergebnisdarstellung sich dann widerspiegeln wird. Sollten wir jetzt allerdings eine graduelle Verbesserung sehen, dann wird sich auch das dann verbessern in den kommenden Monaten. Für das Gesamtjahr kann ich mir in der Tat einen Nettoverlust nicht vorstellen, weil wir in dem jetzt anstehenden Quartal einen signifikanten Sonderertrag verbuchen werden durch die abgeschlossene Transaktion in China.
Und das bezieht sich dann aber aufs fortgeführte Geschäft, die Aussage?
Also die erste Aussage bezieht sich aufs fortgeführte Geschäft und die zweite Aussage natürlich auf das gesamte Geschäft, inklusive der Transaktion dann. Ja.
Die nächste Frage stellt Jonas Janssen vom FAZ. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen. Ich hätte auch zwei kurze Fragen. Einmal zu Russland. Das war ja lange ein Sorgenkind. Können Sie da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, warum sich das jetzt ausgerechnet gerade so robust präsentiert? Und bei den Restaurants, kriegen Sie da von den Kunden schon mit, dass es insgesamt weniger werden? Also kriegen Sie da quasi mit, dass es eine Art Restaurantsterben gibt?
Also zu Russland ist es so, dass wir vor der Corona-Krise schon eine deutliche Trendverbesserung verzeichnen konnten. Wir haben das auch schon im Q1-Call Anfang Februar berichtet, dass die eingeleiteten Maßnahmen von dem Team in Russland offenkundig positive Wirkung entfalten. Das hat dann mit der Corona-Krise dann noch sogar weiter sich beschleunigt, weil auch hier Metro als sicherer Platz zum Einkaufen sich stark behaupten konnte, sodass wir beides, denke ich, als gute Ausgangslage betrachten, dass wir in Russland tatsächlich eine Trendwende aktuell haben. Ich will einen gewissen Disclaimer allerdings hier nicht auslassen, nämlich dass wir in Russland immer noch eine Situation rund um Corona haben, die offenkundig ansteigt, sodass ich heute nicht vorhersagen kann, ob es noch weitere Restriktionen geben kann, Herr Jansen. Das ist der einzige Punkt, den ich momentan da noch in Bezug auf Vorsicht anbringen würde. Aber ansonsten ja, wir haben da eine positive und auch nachhaltige Trendwende gesehen. Was das Thema Restaurants angeht, dann ist das offenkundig ein Thema europaweit, dass die wirtschaftliche Existenz von sehr, sehr vielen Gastronomen unter erheblicher Bedrohung steht. Und deswegen ist auch eine jetzt dann anstehende Eröffnung so wichtig für so viele, damit man jetzt auch wieder anfangen kann, Erträge zu erzielen. Natürlich gibt es viele Förderprogramme über ganz Europa hinweg. Wie sie sich dann auswirken und wie viele tatsächlich dann dadurch auch vor einer möglichen Insolvenz geschützt werden, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Statistisch haben wir keine Faktenbasis, die belegen würde, dass aktuell schon zu einer größeren Anzahl von Betriebsausfällen gekommen ist. Aber das hängt ganz maßgeblich davon ab, wie viele Wochen müssen jetzt noch Restaurants zum Beispiel in Frankreich geschlossen bleiben und ab wann dürfen sie dann effektiv öffnen. Das kann ich Ihnen heute nicht vorhersagen, aber die Situation ist auf jeden Fall angespannt für viele der Unternehmer. Deswegen setzen wir uns auch so intensiv für deren Interessen ein.
Die nächste Frage kommt von Michael Gassmann von Belt. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Tag. Ich hätte auch gern drei Fragen ganz kurz, wenn ich dürfte. Zum einen, Koch, Sie haben gesagt, dass Sie auch auf politischer Ebene Engagement entwickelt haben im Interesse der Gastronomen und der Gastronomie. Wie kann ich mir das vorstellen? Auf welcher politischen Ebene waren Sie denn da unterwegs? Und warum muss das Metro machen? Warum kann das nicht die DEHOGA machen, der Branchenverband? Warum sind Sie mit denen unzufrieden? Und was machen Sie da anders? Oder wie ergänzen Sie die? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, Herr Bayer, Sie hatten gesagt, Sie arbeiten an Opportunitäten, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, wie Sie an den Wiederbelebungsthema teilhaben können. Können Sie das mit den Opportunitäten mal ein bisschen erläutern, vielleicht auch angesichts der guten Cash-Situation, die Sie ja auch beschrieben haben, mit anderen Worten, sind da konkret Übernahmen geplant? Und die dritte Frage ist eigentlich auch nochmal die nach den Gastronomen. Sie haben ja dazu gerade was gesagt, Herr Koch, und mich würde nochmal interessieren, damit ist ja nicht nur Ihre Absatzbasis bedroht, sondern auch auf der Liquiditätsseite tut sich da ein Problem auf, wenn Gastronomen viele zahlungsunfähig werden. Wie groß sind Sie da künftig? Für die Vergangenheit haben Sie es ja gesagt, aber exponiert. Kann das ein Problem werden in Ihrer wichtigsten Kundengruppe?
Ja, lassen Sie mich mit dem ersten Punkt anfangen. Wir sind, wenn wir uns dort engagieren, nie mit dem Anspruch, Alleinvertreter zu sein, aktiv. Und natürlich arbeiten wir dann auch mit einer DEHOGA sehr eng zusammen. Aber wir haben sehr frühzeitig uns eben halt auch einbringen wollen und einbringen können in die Überlegung, wie kann man denn eine achtsame Wiedereröffnung der Gastronomie auch ausgestalten und haben dazu eben halt auch so viele Experten wie möglich zu Rate gezogen. Eine DEHOGA gibt es natürlich in Deutschland, aber nicht nur dort waren wir aktiv, wir waren in eigentlich allen europäischen Ländern aktiv und meistens, wie gesagt, immer dann auch mit den lokalen Verbänden und vor allen Dingen aber mit den Gastronomen selber. Also wir haben immer versucht, den direkten Draht zu den Unternehmern zu suchen, denn von dort kriegen wir natürlich am besten mit, wo aktuell die Probleme liegen, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden können, um ihnen zu helfen. Und das ist, wie vorher schon verdeutlicht worden, nicht ein Thema jetzt nur für die Krise, sondern für uns auch ein Thema, das uns länger begleiten wird. Wir haben auch übrigens auch schon vor der Krise uns in diesem Terrain engagiert. Das wird aber auch an Bedeutung sicherlich in den kommenden Monaten und Jahren dann auch gewinnen.
Ja, und bezüglich Ihrer Frage zu den Opportunitäten, ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, wir haben eine sehr starke Liquidität, mit der wir auch in der Krise ganz besonders vorsichtig umgehen. Das ist sicherlich unsere allererste Pflicht, auch gerade aus der Finanzperspektive. Und dennoch gibt jede Krise natürlich auch Chancen dann wieder, an denen wir an verschiedenen Stellen sehr, sehr intensiv arbeiten. Und ich glaube, das kann man ganz gut verbinden mit Ihrer nächsten Frage zum Thema Kreditausfälle auch nach vorne hin. Denn wir wollen natürlich die Chancen nutzen, dass wir unsere Kunden insbesondere nach vorne hin auch unterstützen, dass sie ihr Geschäft wieder möglichst bald und möglichst gut und erfolgreich dann nach vorne bringen können. Und da geht es dann teilweise eben auch darum, wie Sie gegebenenfalls gesehen haben, dass wir in Österreich jetzt für den Ramp-up der Gastronomie wieder einigen Kunden jetzt zusätzliche Gelder zur Verfügung stellen, damit hier auch ein erfolgreiches Geschäft dann auch wieder nach oben fährt. Und genau solche Opportunitäten sehen wir an ganz verschiedenen Stellen und gehen natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig mit dem Geld um auf der Seite, um dann auch Risiken abzuschätzen, die sich dann auch nach einer solchen Krise entsprechend mit unseren Kundengruppen ergeben. Aber unser wichtigstes Ziel ist natürlich, diese Kunden erfolgreich zu machen, weil das am Ende auch dann für die Metro gut ist.
Darf ich dazu noch einmal kurz nachfragen? Sie sagen aber, Krisen bieten auch Chancen. Also konkret war ja die Frage, gibt es Übernahmepläne, gibt es Übernahmeverhandlungen? Können Sie da mal sagen, gibt es die oder gibt es die nicht?
Nein, also wir schauen uns sicherlich verschiedene Themen an und das inkludiert sowohl die organische Entwicklung von Kunden, wie ich es gerade hier besprochen habe, und auf der anderen Seite ergeben sich natürlich auch in einzelnen Märkten Situationen, dass Wettbewerber gegebenenfalls in einer etwas anderen Situation ist und sich dadurch Chancen ergeben. Konkret in diesem Zusammenhang gibt es hier nichts zu vermelden.
Danke.
Die nächste Frage stellt Richard Weiss von Bloomberg News. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Dankeschön, guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist zum Thema Russland. Ich verstehe das so, dass Corona die Situation ja überall verzerrt. Aber Sie sagten, der Turnaround ist schon unterwegs. Wie ist denn aktuell die Wettbewerbssituation in Russland? Erreichen Sie da irgendwann wieder die alte Profitabilität oder geht das wegen der preisaggressiven Wettbewerber nicht? Oder was für ein Profitabilitätsniveau wäre dann realistisch vorstellbar für Russland mittelfristig? Zweite Frage wäre, Sie hatten Gespräche mit der Cisco aus den USA geführt, wenn ich es richtig verstehe, die wohl potenziell Interesse hatten oder haben, die Metro zu übernehmen. Frage, dauern diese Gespräche an oder sind die aufgrund von Corona oder aus anderen Gründen jetzt auf Eis? Dankeschön.
Ja, zur ersten Frage kann ich ganz rasch antworten. Da gibt es keine Gespräche. Ich glaube, die Situation, die wir momentan haben, beschäftigt uns alle in unseren eigenen Territorien stark genug. Also da gibt es keine Gespräche. Zu der ersten Frage ist es so, dass wir als oberste Zielsetzung uns vorgenommen haben, den Turnaround auf der Umsatzseite zu schaffen, also wieder zurück zum organischen Wachstum zu gelangen. Das ist gelungen und das gelingt auch offenkundig mit einer jetzt verbesserten Profitabilität. Unser Anspruch wird auch sein, die Profitabilität weiter zu steigern. Und wir können uns, denke ich, auch in Russland weiter differenzieren von den Wettbewerbern, weil wir kein normaler Lebensmitteleinzelhändler sind im russischen Markt, sondern eben mit dieser Fokussierung auf Kleinhändler und die Gastronomie auch in den kommenden Jahren uns davon abheben können. Ich würde aber heute auf gar keinen Fall sagen, dass wir jetzt schon prognostizieren, dass wir auf das alte Profitabilitätsniveau zurückkehren, dass wir vor einigen Jahren hatten. Aber wir wollen profitables Wachstum, das ist richtig. Wir wollen jetzt mit der Umsatztrendumkehr auch die Profitabilität dann nachhaltig steigern.
Danke.
Die nächste Frage stellt Michael Kleskin zu Deutsche Zeitung. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, erstmal schönen guten Tag in die Runde. Ich würde gerne wissen, wie Sie im Unternehmen selber mit den Lockerungen umgehen, Stichwort Homeoffice. Sie hatten ja Mitte März viele Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice geschickt, nachdem es einen Corona-Fall oder mehrere gegeben hatte, zeitlich begrenzt. Wie lang waren die Kollegen dann im Homeoffice? Sind sie es heute noch? Ne? Das Virus hat uns ja alle in unserem Arbeitsleben getroffen und tut es immer noch. Wie ist das bei Ihnen? Werden die Homeoffice-Regeln gelockert inzwischen, da jetzt auch anderswo Lockerungen auftreten?
Ja, also wir haben in der Tat schon seit etlichen Wochen die Homeoffice-Regelung hier am Campus, aber nicht nur hier in Düsseldorf, sondern auch in Südeuropa praktisch in allen Landeseinheiten. Ich denke, wir haben alle viel dazugelernt, wie effektiv die Zusammenarbeit funktionieren kann. Wir haben das mit einer Infrastruktur hier meistern können, die tadellos funktioniert hat. Und insofern ist die neue Normalität, dass man eben über Teams die Sitzungen abhält, aber nicht nur die formalen Sitzungen, sondern auch den informellen Austausch über die digitalen Werkzeuge. Ich glaube, dass wir daraus eine Menge an positiven Lerneffekten haben, die wir auch in die Zeit nach Corona mitnehmen. Und das war für uns tatsächlich nochmal ein Beschleuniger in der Digitalisierung der internen Arbeitsprozesse. Und das halte ich für eine sehr wertvolle Entwicklung. Und wie ich schon sagte, wir haben unglaublich viel dazugelernt, wir alle miteinander. Die Lockerung der Rahmenbedingungen jetzt hier in Deutschland werden auch dazu führen, dass auch wir dann graduell wieder die Präsenz hochfahren. Kann das mit Ihnen teilen. Wir wollen im Grunde genommen ab nächster Woche dann mit einer Kapazität von ca. 30% auch hier wieder die Präsenz in den Büros hochfahren, und dann werden wir das Schritt für Schritt weiter verfolgen. Aber der Anteil an Möglichkeiten, weiterhin eben von zu Hause zu arbeiten oder remote zu arbeiten grundsätzlich, der wird eher zunehmen, denn das ist auch sicherlich einer der Effekte, den wir hier positiv bestätigen konnten. Wir haben keine Einbußen gehabt in der Produktivität. Dort, wo wir sogar die Produktivität mit Kennzahlen messen, wie zum Beispiel Metro Markets, was den Aufbau des Marktplatzes angeht, haben wir sogar einen Produktivitätsschub gesehen. Den halte ich allerdings nicht für nachhaltig, weil am Ende wollen die Leute auch wieder zusammen sein und Gemeinschaft ist wichtig. Deswegen wird es daraus jetzt nicht zu der Konklusion kommen, dass wir alle nur noch remote arbeiten. Aber doch, der Anteil an Remote-Arbeitsplätzen wird eher zunehmen.
Die nächste Frage stellt Florian Kolf von Handelsblatt. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen. Wir sprachen eben schon davon, dass jetzt ja die Gastronomie langsam wieder anläuft. Welche Erwartungen haben Sie daran? Wie schnell denken Sie, kommt der Umsatz zurück? Wie lange werden die Gastronomen noch kämpfen müssen?
Das ist natürlich eine der wichtigsten Fragen überhaupt, Herr Kolf, und die wird sich mit einer Antwort nicht beantworten lassen, denn das wird regional sehr unterschiedlich verlaufen. Wir haben sicherlich Situationen, in denen zum Beispiel jetzt in Südeuropa, in Spanien, die Außengastronomie als erstes wieder eröffnet wird, also Terrassen. Damit hat man natürlich nur einen begrenzten Teil der Gastronomie wieder aktiv, aber so wie wir das beobachten, soll dort eben halt auch sehr freizügig mit der Fläche der Terrassenplätze gearbeitet werden. In Deutschland ist es so, dass die Abstandsregelungen eigentlich über alle Bundesländer hinweg eingehalten werden müssen. Auch das wird zu einer geringeren Kapazität erstmal führen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, für alle Gastronomen erstmal wieder, dass der Betrieb anfängt und man eben neben der Abholgeschäftsbasis, der Zustellgeschäftsbasis, jetzt auch wieder Gäste empfangen kann. Darauf wird man aber mit entsprechender Adjustierung der Kostenbasis auch antworten müssen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir innerhalb eines Monats wieder zum vollen Volumen zurückkehren. Und so sollte das, glaube ich, auch jeder Restaurateur momentan berücksichtigen. Und dann hängt es ganz stark davon ab, ob die Gesamtsituation rund um das Coronavirus dann weiterhin stabil bleibt oder ob neue Restriktionen kommen. Sofern die Situation stabil bleiben sollte, gehen wir auch davon aus, dass sich dann der Weg zurück zu den normalen Volumina über den Sommer dann schon entwickeln kann. Nichtsdestotrotz, also all dem unvorbehalten gilt für uns, dass wir so flexibel wie möglich allen Restaurants und allen Bistros und allen Cafés helfen wollen, jetzt wieder Ware zu beziehen. Ich hatte das vorher in meiner Darstellung schon erläutert. Ich glaube, dass die Kombination Cash and Carry, agile Zustellung und eben halt auch die digitale Kommunikation mit dem Kunden dabei sich auszahlen wird.
Eine Zusatzfrage dazu: Wie kann man denn unter den Umständen und diesen Unwägbarkeiten da als Großhändler wirklich vernünftig planen? Sie müssen ja auch langfristig Ihre Waren bestellen und Ihren Nachschub organisieren.
Ja, die Zustellzyklen in der Frische und Ultrafrische sind natürlich sehr kurz, Herr Kolf. Das heißt, wir werden bei den Bestellzyklen eben noch agiler, noch rascher reagieren. Und auf der Datenbasis, die wir glücklicherweise dadurch haben, dass wir Vorbestellungen sehen, damit können wir das dann auch entsprechend schon kalibrieren. Bei den Trockensortimenten, wo die Haltbarkeit eben nicht das Problem ist, werden wir eher auch durchaus in der Frühphase in eine hohe Bestandssituation reingehen, einfach um sicherzustellen, dass der Kunde seine Ware immer beziehen kann. Also insofern, da wo die Zustellzyklen etwas länger sind, da haben wir, glaube ich, auch nicht das Risiko. Und bei der Ultrafrische und Frische sind wir so gut aufgestellt, dass wir auch kurzfristig reagieren können.
Vielen Dank.
Sofern es weitere Fragen gibt, bitte ich Sie, die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon zu betätigen. Die nächste Frage stellt Matthias Inverardi von Reuters. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Schönen guten Tag in die Runde. Zwei kurze Fragen hätte ich noch. Einmal würde ich gerne sozusagen eine Grundsatzfrage. Wie hat sich denn das Kaufverhalten Ihrer Kunden in der Corona-Krise geändert und was wird davon nach der Krise erhalten bleiben? Dann würde mich noch interessieren, Sie haben Ihre Liquiditätslage ja betont als sehr ausreichend geschildert. Ich kann mir damit denken, dass Sie kein Kandidat für KfW-Kredite sind. Aber da ich ja nicht schreiben darf, was ich mir denke, bitte hätte ich dazu gerne Aussage, dass Sie das nicht in Anspruch nehmen werden.
Ja, was das Kaufverhalten angeht, ist es im Grunde genommen relativ einfach. Wir haben einfach früh gesehen, dass die Gastronomie im Grunde genommen als Käufer, als professioneller Käufer im Grunde verschwunden ist und nur noch für den eigenen Bedarf bestellt hat. Das hat sich dann nach der Schockphase relativ schnell gedreht, als dann eben immer mehr Restaurants auch angefangen haben, auf Bestellung zu arbeiten, also die Dinge, die dann abgeholt werden oder auch zugestellt werden. So kam dann das Kaufverhalten zurück, allerdings in einer deutlich reduzierteren Volumenbasis. Was die kleinen Händler angeht, hat sich das Kaufverhalten dahingehend geändert, dass Produkte, die knapp waren, natürlich auch hohe Nachfrage hatten und dort auch die kleinen Händler letztendlich versucht haben, ihre Nachbarschaft entsprechend zu bedienen. Also da haben wir durchaus sowohl in der Frequenz als auch in den Warenkörben hier und dort Anstiege gesehen. Und bei den sogenannten SCOs haben wir natürlich vor allen Dingen eine Anzahl von Neukunden oder alten Kunden wieder erlebt, die zurückgekehrt sind zur Metro. Ich hatte es eingangs ja schon berichtet. Also da ist die Einkaufssituation so, dass die Frequenz jetzt deutlich hochgeht, der Warenkorb aber ein ganz anderer ist, als er früher war, nämlich schon noch mit einem Non-Food-Anteil, aber eben deutlich geringer, als das früher der Fall war und eher dann auf den Food-Sektor sich konzentriert.
Ja, und bezüglich Ihrer anderen Frage, wir sind, wie besprochen, liquiditätsmäßig eben sehr, sehr gut aufgestellt und das bringt uns auch in die Lage, eine lang andauernde Krise eben dann durchaus sehr gut zu meistern, entsprechend auf der Seite. Dennoch, glaube ich, absolute Statements diesbezüglich abzugeben, wenn wir jetzt noch 3-4 Jahre in der Krise sind, ist, glaube ich, nicht adäquat. Die Position für uns, auch für die kommende Zeit, ist extrem stark und extrem solide, irrespektive, wie sich die Krise entsprechend weiterentwickelt.
Alles klar, danke.
Es liegen keine weiteren Fragen mehr vor. Ich übergebe Ihnen das Wort an Gerd Koslowski. Bitte.
Ja, herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die ausführlichen Fragen. Wir stehen natürlich weiter in der Pressestelle für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und wünsche einen guten Tag und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Vielen Dank.